This is Joan.
Morning.
Joan is an owner-operator truck driver.
Yep, hauling some produce today.
She doesn't have the time to fool around.
Ooh, so true.
Joan traded up to Geico Commercial Insurance for serious 360 coverage, not just for her truck, but for her cargo. She can even get serious savings for her inspection history.
So, where's the Geico twist? Is Napoleon gonna come out driving a forklift?
Bonjour!
No, this is a serious Geico ad.
Oh, no. Au revoir!
Get more with Geico Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. An diesem Wochenende ist alles anders. Der schreckliche Anschlag von Magdeburg überschattet auch dieses Bundesliga-Wochenende. Wir sind erschüttert von brutaler Gewalt und trauern um die Opfer und mit ihren Angehörigen. Wir spüren aber auch, wie groß die Sehnsucht der meisten Menschen nach Frieden, nach Zusammenhalt und nach Gemeinschaft ist. Und trotz allem, so geht es mir jedenfalls, auch nach Lebensfreude. Und da kann der Fußball sicherlich einen kleinen, aber wertvollen Beitrag leisten. Und in diesem Sinne freuen wir uns heute auf eine lebendige Fußballdebatte mit diesen Themen. Die Wirtsgala, die Kompanie Bayern beenden das Jahr mit einem souveränen Sieg und Şahin unter Druck. Borussia Dortmund auswärts in der Bundesliga noch sieglos. Möglicherweise ändert sich das heute in Wolfsburg. Das ist unsere Runde. Unser Sky-Experte Didier Hamann meint, Vincent Kompany, der Bayern-Trainer, hat bisher die Pflicht erledigt. Jetzt ruft die Kür. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an Christoph Knäher von der Süddeutschen Zeitung, Fußballchef dort. Und er glaubt, der Kompany-Fußball ist für eine ideale Welt konzipiert. Spannender Ansatz, werden wir nachher näher besprechen. Mike Nöcker, Podcaster. Und er glaubt, der BVB-Kader ist eigentlich stark genug für ganz hohe Ziele, zumindest in der Bundesliga. Herzlich willkommen, Mike, und herzlich willkommen an Jörg Schmadtke. Ich sag's einfach mal, eine Legende des deutschen Fußballs. Das, was man einen Typen nennt, war Torhüter bei Fortuna Düsseldorf, unter anderem beim Sportclub Freiburg und dann als Manager in Aachen, bei Hannover 96, in Köln, in Wolfsburg und zuletzt in Liverpool. Herzlich willkommen, Jörg. Hast du dir eigentlich jemals über deine Wirkung auf andere Gedanken gemacht?
Ja, Gedanken schon, aber die habe ich auch hin und wieder schneller verworfen, als die Gedanken gekommen sind. Nochmal, meine Außenwirkung war mir nicht das Wichtigste, sondern wichtig war für mich, den Job so gut als möglich für das Unternehmen zu machen, für das ich gerade tätig bin.
Wie wird man ein Typ?
Ich glaube, ich habe Riesenglück gehabt, dass ich natürlich in meinem sozialen Umfeld sehr lange bleiben konnte, dass ich sozusagen nicht nur in Anführungszeichen falsche Freunde bekommen habe und sich mit denen rumgegangen habe, sondern ich konnte bei meinen Leuten bleiben und dadurch bin ich, glaube ich, relativ bodenständig geblieben und auch kritisch dem Gesamtkonzept Fußball gegenüber.
Mit welchen Gefühlen hast du diesen Bundesliga-Spieltag, ich habe es ja eben eingangs erwähnt, verfolgt?
Also ich war am Freitag im Stadion und muss sagen, ich habe das erst nach dem Spiel mitbekommen, weil ich das Spiel geguckt habe. Und dann stellt man sich schon die Frage, was wichtig ist im Leben? Und da gehört der Fußball dann nicht dazu. Nichtsdestotrotz, ich meine, du hast in deiner Anmoderation gesagt, Fußball ist schon auch dafür da, die Menschen abzulenken und zu unterhalten. Das hat man in der Pandemie gesehen, das sieht man immer wieder in Krisenzeiten. Und da hat der Fußball eine wichtige Aufgabe. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, so ein Angriff in Deutschland ist eher ungewöhnlich und führt auch dazu, dass man natürlich schon der eine oder andere auch Ängste bei dem hochkommen.
Ja. Wie hast du das wahrgenommen, Mike, jetzt dieses Bundesliga-Wochenende in Anbetracht dessen, was wir dort sehen mussten und was Menschen erlebt haben?
Das Schlimme ist, man hat sich ja in der letzten Zeit schon an Trauer gewöhnt. Ne? Wir trauern um die Opfer in Israel, in Gaza, in der Ukraine, jetzt in Deutschland. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, sich nicht dran zu gewöhnen und sich aber trotzdem abzulenken und trotzdem eben nicht in Angst zu leben, sondern eben auch weiter frei zu leben und leben zu können. Und da ist der Fußball natürlich super hilfreich, ohne Frage. und lenkt vielleicht dann in der einen oder anderen Trauer oder in dem einen oder anderen Moment auch mal ab.
Ich habe mich gestern in Leverkusen, wo ich war, so ein bisschen umgehört und hatte das Gefühl, dass alle eigentlich der Auffassung waren, es sei richtig zu spielen, trotz der Ereignisse. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist am Ende auch, wird am Ende richtig gewesen sein. Und so eine Aktion, wo man sich dann solidarisiert, hat ja auch eine Aussagekraft. Und es war ja eine große Solidarisierungsaktion zu sehen, nicht nur wegen der schwarzen Armbinden. Man hat darüber diskutiert, man hat entsprechende Botschaften platziert. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das zeigt und dass man dann aber trotzdem einfach weitermacht. Und das glaube ich schon. Und es wird sicherlich eine ganze Menge Fans am Wochenende gegeben haben, die sich gefreut haben, dass ihr Verein gewinnt oder geärgert haben, dass ihr Verein verliert und sich dann kurz innegehalten haben, darf ich das heute überhaupt? Und die sich dann trotzdem gefreut und trotzdem geärgert haben.
Wie war es für die Spieler, Didi? Was glaubst du? Du diskutierst in der Mannschaft darüber, in der Familie, im Freundeskreis, überall.
Ja, sagen wir, die Magdeburger haben am Freitag auch gespielt, in Düsseldorf haben einen großen Sieg eingefahren mit 5-2. Aber es wurde natürlich dann alles in den Schatten gestellt als Spieler. Bedrückt dich das natürlich, weil das, wenn das auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg passiert, kann das jedem passieren, weil jeder irgendwann sich mal da auf diesen Märkten aufhält. Aber du musst halt versuchen, wenn du spielst, musst du das versuchen auszublenden. Also für die Magdeburger, die haben da gespielt, wäre wahrscheinlich unheimlich schwer gewesen für die Magdeburger, hätten sie am Samstag oder am Sonntag gespielt. Aber was vielleicht irgendwo auch das Traurige ist, in unserer Gesellschaft, wo ja viele durch Social Media nur noch, oder du das Gefühl hast, dass viele nur noch auf sich schauen, dass es sowas braucht, um die Leute wieder zusammenzubringen. Weil wir können diese Sache oder was wir erreichen wollen, können wir nur gemeinsam schaffen. Und da, glaube ich, auch Kompany nach dem Spiel sehr schöne und gute Worte gefunden.
Ja, und wir haben gestern auch mal zum Beispiel in Leverkusen bei den Freiburger Spielern nachgefragt, wie sie das empfunden haben.
Man hört, ein Kleinkind ist verstorben. Viele von uns sind Väter. Viele von uns wünschen sich Kinder. Und ja, man kann an die Freien, also an die Familien und Angehörigen nur das Beste wünschen. Wir beten alle für sie und wünschen natürlich oder hoffen natürlich, dass sowas nie mehr wieder passieren kann.
Also wenn man solche Bilder sieht, kann man eigentlich nur in Tränen ausbrechen, weil das gehört nicht in die Welt. Und ja, ich hoffe, dass wir schnellstmöglich so Sachen in den Griff kriegen.
Ja, ich stand auf der anderen Seite des Mikrofons, muss einfach sagen, das hat mich auch berührt, bewegt in diesem Moment. Und trotzdem hat man auch im Stadion das gespürt, was ich eben zum Ausdruck gebracht habe. Die Menschen haben sich angemessen, aber eben doch auch gefreut. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt, Mike.
Es gibt eine Sache, die mich total geärgert hat und sogar erschrocken hat. Ich bin ja normalerweise die Fraktion Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Mhm. Aber das direkt nach der Schweigeminute, Raketen explodieren im Stadion, hat mich erstens erschrecken lassen am Fernsehen und fand ich so unangemessen und egozentrisch in der Sekunde, dass ich mir auf jeden Fall vorgenommen hatte, das hier heute mal zu erwähnen, weil ich das einfach unangemessen fand.
Ja, aber die überwiegende Reaktion war anders und ich denke, dass wir jetzt sozusagen die Fußballdebatte führen, die wir sonst auch führen würde, lebhaft und immer eingedenk dessen, dass es wichtigere Dinge gibt als den Fußball. Das ist uns hier bei Sky 90 und bei Sky immer bewusst. Eine wunderbare Nebensache, aber eben eine Nebensache. So, und bei dieser Nebensache spielt der VfL Wolfsburg zu Hause, Felix Fischer, gegen Borussia Dortmund. Und die Borussia hat bisher in der Bundesliga noch keinen Sieg zu Wege gebracht. Ändert sich das heute?
Es sieht so aus, als würde es sich ändern. Es sieht sogar sehr danach aus. Es steht 3-0 nach einer guten halben Stunde. Daniel Mahlen hat getroffen, Maxi Bayer hat getroffen, Julian Brandt hat getroffen, hat auch das Tor von Maxi Bayer vorbereitet. Der war ja 4 Spiele angeschlagen raus. Julian Brandt also mit einem sehr starken Comeback. Sieht so aus, als würde der BVB diese Negativserie beenden. Und dann leite ich schon mal thematisch ein bisschen über aufs Thema Meisterrennen. Und da haben wir die Frage gestellt, wer denn da am Ende die Nase vorn hat, da sich ja ein Zweikampf abzeichnet. Und fast 3/4 sagen tatsächlich der FC Bayern. Und Bayer Leverkusen wird da nur ein Viertel der Chancen ungefähr eingeräumt. Und 4% gerade mal eine andere Mannschaft, also BVB, Leipzig, Frankfurt, wer auch immer. Leverkusen gegen Freiburg in den 5. Sieg in Serie gelandet. Da kann man sich als Bayern-Fan dann durchaus auch mal ärgern und sagen, Leverkusen ist richtig nervig. Die spielen Fußball, als hätten sie den Cheatcode unbesiegbar aktiviert. Kann da mir jemand eingreifen? Ich fürchte, das mit dem Eingreifen wird nichts. Alonso macht einfach einen guten Job. 50 Spiele gewonnen von 75 Bundesligaspielen. Das ist eine Top-Quote und es sieht gut aus, zumindest eben ein ernsthaftes Wörtchen mitzureden im Meisterrennen.
Ja, das nehme ich schon mal mit in die Runde. Jörg, wackelt die Meisterzusage von Uli Hoeneß?
Ja, zumindest bleibt sie noch spannend, weil die Leverkusener sich deutlich stabilisiert haben. Die haben zu Beginn der Saison Probleme gehabt, vor allem im Defensivbereich. Das haben sie jetzt ein Stück weit besser im Griff, wobei sie immer noch viele Gegentore haben. Das resultiert ein Stück weit auch aus der Beginn der Saison. Aber ich muss sagen, die Bayern marschieren schon ganz gut da vorne weg. Also wenn ich sehe, wie viele Tore sie geschossen haben, wenn ich sehe, die Punkte, die sie gemacht haben, ein Spieler ist verloren. Also es wird spannend, mit Sicherheit. Aber Leverkusen ist nicht chancenlos.
Also erledigen die Bayern die Pflicht, um Didis Worte aufzunehmen, durchaus ganz elegant.
Ja, die Frage ist, was Didi als Pflicht ansieht. Also wenn er glaubt, dass Meisterschaft und Pokal die Pflicht sind, ja, dann sind sie gut dabei.
Ich glaube, wenn man rein datenmäßig sich das mal anguckt, spielen sie eine für Bayern durchschnittliche Saison. Also durchschnittlich heißt sehr erfolgreich durchschnittlich, aber eben, es sind, glaube ich, 2 Punkte weniger als im letzten Jahr. Und eigentlich sind sie immer genau in der Verfassung, in der sie gerade sind. Sie haben immer um die 30 Punkte zu diesem Zeitpunkt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und am Ende wird es sowieso, glaube ich, darauf ankommen, wie resilient sie im März und im April sind.
Machen wir nachher im Detail, auch was die Bayern anbelangt, nur einmal der Einschub. Eine solch durchschnittliche Saison würden sich alle anderen Teilnehmer wünschen, aber damit wir da einmal die Verhältnisse...
Ja, aber man muss ja auch sagen, also die Bayern haben schon ein paar Sachen verändert, ne? Also muss man schon sagen. Also sie sind mittlerweile, sie haben die meisten Sprints, sie sind die laufintensivste Mannschaft. Das sah jahrelang bei Bayern anders aus. Also die haben mehr über Ballbesitz, über stehende Situationen, die Dinge geregelt und jetzt sind sie aktiv. Und das Spiel schon der Bayern deutlich verändert, wie ich finde. Und deshalb so ganz durchschnittlich würde ich jetzt nicht.
Würde ich aber gerne so ganz vorsichtig Richtung Leverkusen weiter wieder schwenken. Ist Bayer in der Rolle des Jägers ganz gut unterwegs?
Also die Frage ist, wir können es ja eigentlich kurz machen. Uli Hoeneß hat die Meisterschaft zugesagt. Ja. Also wer sind wir, dass wir widersprechen sollen? Ja. Also ich glaube, dass Leverkusen jetzt wieder unterwegs ist, auf dem Weg, auf dem sie in der vergangenen Saison waren. Auch die mussten sich auf hohem Niveau ein bisschen schütteln und ein bisschen stabilisieren. Aber man darf nicht vergessen, dass sie im Vergleich zu diesen anderen Overperformern wie dem VfB Stuttgart oder so keine Spieler verloren haben im Sommer. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, der Trainer ist da geblieben, die Achse ist geblieben, der Spielstil ist etabliert. Das hat halt ein bisschen gedauert, mit diesem Erwartungsmanagement umzugehen und mit den vielen Spielen, die es dann am Ende nach der Europameisterschaft dann doch waren.
Kopfsache hat Schaka gestern gesagt.
Aber jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass die Mannschaft wieder in der Spur ist. Und am Ende wird aber, wie Jörg Schmadtke das auch sagt, ich glaube, am Ende wird der Bayern-Fußball zumindest für die Bundesliga reichen, für die Bundesliga-Meisterschaft, das glaube ich schon.
Wer wird deutscher Meister?
Ja. Ich habe vor der Saison gesagt, Leverkusen hat vor einigen Wochen nicht so ausgesehen, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Natürlich wird es unheimlich schwer, sie haben 4 Punkte, sind sie jetzt, glaube ich, zurückspielen, aber es gegen die Bayern zu Hause.
Ja.
Die Bayern haben jetzt 36 Punkte, das heißt, die werden nach 17 Spieltagen an die 40 oder 40, um die 40 haben. Wenn du 75, 80 Punkte brauchst, um Meister zu werden, dann sind wahrscheinlich nur die Leverkusen in der Lage, das zu machen. Das heißt, mich würde es ganz schwer wundern, wenn noch ein anderer eingreifen würde. Aber was sie natürlich die letzten Wochen gemacht haben, dass sie wieder diese Dominanz gezeigt haben, die ihnen einfach über die ersten 10, 12 Spiele abgegangen ist. Also sie haben Spiele gewonnen, auch mit Glück. Frankfurt-Wolfsburg-Spiele, die sie wahrscheinlich nicht gewinnen hätten dürfen. Das heißt, ich glaube, das Punktekonto nach 10, 12 Spielen hat ihnen etwas geschmeichelt. Aber jetzt die letzten Wochen, muss ich sagen, auch natürlich mit dem Sieg in München im Pokal, hat ihnen da nochmal einen Schub gegeben. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Rückrunde die Leverkusener Mannschaft sehen, die wir in der letzten Saison gesehen haben.
Ja, und sie haben große individuelle Klasse und allen voran natürlich gestern Markus Gaub, Florian Wirtz, der Zauberfuß.
4 Tore von Patrick Schick und 1 Treffer und 3 Vorlagen von Florian Wirtz sorgen für ein 5:1 von Leverkusen gegen Freiburg. Dabei verschoss Florian Wirtz sogar einen Elfmeter, den Atubolu klasse hält. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann die Führung durch Patrick Schick, das 1:0. Der verdiente Pausenstand. 6 Minuten nach Wiederanpfiff, Florian Wirtz, klasse, nach Vorarbeit von Palacios mit dem 2:0. 4 Minuten später Vincenzo Grifo mit dem Hoffnungsschimmer für Freiburg. Der Anschluss zum 2:1. Aber dann in der 67. die alten Verhältnisse wiederhergestellt. Patrick Schick nach Flanke wird mit dem 3:1 seinem Doppelpack. 74. Dreierpack Schick. Wieder ist Wirtz der Vorbereiter. Und in der 77. der Schlusspunkt durch natürlich Patrick Schick. Grimaldo diesmal mit der Ecke als Vorbereiter. 8er Pflichtspielsieg in Folge für Bayern.
Erstaunt Sie der junge Wirtz immer wieder aufs Neue?
Nee, ich bin nicht überrascht, weil ich natürlich ihn ja jeden Tag sehe. Aber in seinem Alter, diese Konstanz, jeden drei Tage auf diesem Niveau spielen zu können, verdient ganz großen Respekt. Der Junge arbeitet so viel, wenn man ihn jeden Tag sieht im Training, wie hungrig er ist nach Sieg, nach Sachen, wo er sich verbessern möchte. Und das ist das Ergebnis auf dem Platz.
Bayer Leverkusen und ganz Deutschland ist gesegnet mit dem Spieler. Ich war wirklich während dem Spiel mehrmals erstaunt. Ja, ein unfassbarer Spieler einfach. Ich glaube, der Junge hat so viele Lösungen für so viele Momente. Und ich hoffe, dass der so lange wie möglich gesund bleibt, weil heute wirklich sehr, sehr schade für uns, aber der ist eine Augenweide.
Gesegnet mit diesem Spieler. Gehst du mit, Jörg?
Ja, ist ein toller Spieler. Selbst wenn du kein großer Fußballfan bist und gehst ins Stadion nach Leverkusen und siehst seine Bewegungen und wie er den Ball führt und wie er an Spielern vorbeigeht, als ob die gar nicht da wären. Das ist eine tolle Sache und es macht Spaß, ihm zuzuschauen.
Was macht ihn insgesamt, was macht ihn so besonders?
Er hat keine Probleme mit dem Ball.
Das ist schon mal gut.
Er hat keine Probleme und hat keine Angst davor, einen Gegner auszuspielen. Und das sind zwei Tugenden, die extremst wichtig sind. Nämlich keine Angst zu haben und eins gegen eins zu suchen. Und darüber hinaus ist er mittlerweile auch sehr fleißig für seine eigene Mannschaft. Also auch in Rückwärtsbewegung.
Zweikampfverhalten
und so, hat er sich deutlich verbessert. Er ist jetzt ein deutlich erwachsenerer Spieler, als er vor zwei Jahren war und auch sein konnte.
Wäre das unter einem anderen Trainer als Alonso auch geworden?
Ich glaube schon, aber vielleicht nicht so schnell.
Ja. Also ich glaube, bei diesem Talent kann man die Entwicklung, ist die nicht aufzuhalten, außer durch
eine Verletzung
oder den sofortigen Weltuntergang oder so. Also ich glaube, das kann man nicht aufhalten, diese und das ist ja auch bei die Debatte, ob er jetzt im Sommer wechseln soll oder nicht. Oft sagt man ja, der Spieler muss jetzt noch bis 26 bleiben, damit er bei der WM spielt. Der kann sich keine Saison in dem neuen Verein erlauben. Ich glaube, der Gedanke ist bei Florian Wirtz egal. Der wird spielen, bei welchem Verein er auch immer sein wird. Und ich glaube, das Faszinierende an diesem Spieler ist, wenn man mal von einem offensiven Mittelfeldspieler redet. Früher hätte man gesagt, ein Zehner, dann vereint der eigentlich beides. Der ist sozusagen, der hat Spielmacherqualitäten, der ist ein Stratege und gleichzeitig ist er aber auch ein Individualist, der das 1 gegen 1 kann. Und das beides auf Weltklasseniveau, das ist schon außergewöhnlich. Und da gibt es in der Welt nicht so viele.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also was mich am meisten beeindruckt, ist das Auge für Mitspieler. Ja, und wenn man jetzt mal anschaut, was ein Boniface, ein Schick, ein Frimpong, was die alle für Marktwerte haben, da hat er wahrscheinlich die Marktwerte verdoppelt. Ja. Ja, weil er sie immer wieder in Szene setzt. Und wenn man sich mal diese klassischen Zehner von früher anschaut, die es heute so nicht mehr gibt, das waren entweder Dribbler oder das waren Vorbereiter. Er kann einen ausspielen, er kann vorbereiten und dann hat er auch die Qualität und die Gabe, sehr viele Tore zu machen. Also er ist unheimlich torgefährlich für so einen Spieler.
Möller war vielleicht mal so einer vom Ansatz
her. Ja, aber der kam übers Tempo. Also Möller, das war seine größte Stärke war das Tempo, was er nicht wirklich hat. Also er ist ja nicht der schnellste Spieler, aber er ist halt auf engem Raum, weiß immer, was um ihn herum passiert, verliert kaum einen Ball, unheimlich ballsicher. Und deswegen, er vereint einfach alles. Und so ein Spieler, glaube ich, gibt es im Moment im Weltfußball gibt's nicht.
Ich glaube, er ist ja auch der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga. Also
er hat, glaube ich, die meisten Zweikämpfe, die Zahl habe ich auch gelesen, gewonnen. Ja. Und dann gibt es ja immer unterschiedliche Ansätze.
Aber das ist natürlich ehrlicherweise auch faszinierend.
Du hast die Zahlen gut durchgearbeitet.
Das ist ja das Faszinierende letztlich auch an ihm. Er ist spielerisch genial und er ist aber auch... Er ist aber auch ein Malocha-Typ. Mhm. Also er ist so ein bisschen so ein Mix aus, wie so im Labor gezüchtet, so ein Mix aus Bellingham und Messi, nehmen wir jetzt mal. Und das macht ihn natürlich ein Stück weit besonders stärker. Ich glaube auch, er ist vielleicht sogar in 3 Jahren, 4 Jahren werden wir ihn auf der Shortlist des Ballon d'Ors sehen.
Vielleicht sogar früher.
Und er ist vor allen Dingen, was ich spannend finde, weil du gerade, Christoph, weil du gerade Verletzungen angesprochen hast. Er hat sie ja schon gehabt. Er hat ja schon einen Kreuzbandriss hinter sich.
Der Einzige, der hinterher besser war.
Genau. Das ist total faszinierend, weil er möglicherweise auch Muskeln aufbauen musste oder was auch immer.
Also ich wollte jetzt gerade noch was ganz Wichtiges sagen. Ich denke aber jetzt noch über Messi und Bellingham nach. Ja. Ich glaube, was man bei Wirtz auf jeden Fall sagen muss, ich kann mich gut erinnern, bei Mesut Özil damals gab es ja die Bolzplatz-Legende, die ja da in Gelsenkirchen-Buhr da sozusagen ihre kleinen, engen Bewegungen gelernt haben. Und uns hat der Florian Wirtz ja mal erzählt, der hat ja eine ganze Menge Geschwister und die sind in einem relativ... ja, sagen wir mal, in einem soliden, aber doch kleinen Haushalt aufgewachsen. Er hat ja mal erzählt, dass er mit seiner Schwester, die ja auch Profifußballerin ist, im Wohnzimmer 5, 6, 8 Bälle hatte. Unter jedem Stuhl, unter jedem Sofa, überall waren Ball. Und wenn er in die Küche gegangen ist, um sich ein Glas zu
holen, die Eltern
dann
davon.
Die angeblich wussten sie davon. Hat er dann nebenher einen Ball jongliert. Und das ist so ein bisschen jetzt die Wohnzimmerlegende bei dem. Der ist wirklich auf engstem Raum, kann der einen Stuhl und zwei Spieler ausspielen.
Also das, was früher die Straßenfußballer waren, sind heute dann die Wohnzimmerfußballer. Aber man hat es gestern gesehen, Leverkusen, also das Tempo, was er schon hat, aber braucht er nicht im höchsten Maße, weil er einfach einen Schritt schneller ist, dadurch, dass der Ball einfach sofort sozusagen am Fuß ist. Der Ball gehorcht ihm.
Ne? Der Ball ist sein Freund.
Ball ist sein Freund. Das ist im Fußball immer von Vorteil. Jetzt ist natürlich seine Zukunft ein großes Thema, haben wir auch gestern besprochen. Und vielleicht hören wir zunächst mal bei Bayer-Chef Fernando Caro hinein, wie er die Aussichten von Bayer auf einen Verbleib, einen längeren Verbleib von Wirtz taxiert.
Nein, heute werden wir nichts ankündigen. Schade, ich hätte mich gefreut, wenn der Kicker recht gehabt hätte, aber die haben halt was berichtet, was nicht stimmte. Und heute werden wir nichts ankündigen.
Aber Sie wollen verlängern?
Unser Wunsch ist, dass Florian so lange mit uns spielt wie möglich. Und auf jeden Fall bis zur WM 2026, also nächste Saison, wäre auch sehr schön. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist bei einer Verlängerung natürlich größer. Von daher würden wir gerne verlängern, ja.
Also der Kicker hatte in den Raum gestellt, dass eine Verlängerung auf 2028 schon im Prinzip perfekt sei. Bayer dementiert, können wir jetzt im Einzelnen nicht nachprüfen. Aber es geht eben darum in der Sache, ob der Vertrag auf 2028 ausgedehnt würde. Dann wäre die WM 2026, die ja schon ein Ziel ist, in der Vertragslogik eines Bundesliga-Profis sozusagen mit abgebildet. Und er würde da nicht ins letzte Jahr gehen. Du schüttelst dein weißes Haupt.
Ja, also für einen Spieler wie Wirtz oder Musiala ist es egal, wo sie spielen. Also nach meiner Einschätzung sind die nicht aufzuhalten, egal zu welchem Club sie gehen. Also die werden jetzt nicht unbedingt nach Bochum wechseln. Ne? Also,
unwahrscheinlich.
So, also die werden in Clubs gehen oder bei ihrem Club bleiben und sie werden auf jeden Fall auf dem Top-Niveau spielen.
Aber muss er nicht ins Kalkül ziehen, dass er vor einer Weltmeisterschaft, wenn er beispielsweise zu Real Madrid ginge, eine gewisse Eingewöhnungszeit hat, so hat gestern Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, argumentiert, und das in der Saison vor einer WM möglicherweise von Nachteil sein könnte.
Und Nagelsmann würde ihn dann nicht berücksichtigen?
Doch, würde er, aber er will ja auch in allerbester Form dorthin kommen, mit möglichst viel Spielpraxis.
Ja, also es wird wahrscheinlich eine Rolle in seinen Überlegungen spielen, darüber wird er sich beraten mit Familie und mit Berater. Aber letztendlich, ob er heute geht oder in 3 Jahren geht, ist egal, weil er kann auf der ganzen Welt Fußball spielen, in jeder Mannschaft.
Wie würdest du ihm als Manager schmackhaft machen, längere Zeit in Leverkusen zu spielen? Würdest du das Argument Trainer spielen in erster Linie oder?
Ja, wahrscheinlich.
Wohlfühl-Oase,
würde man das Argument ausbreiten, hier bist du in einem Umfeld, wo du dich auskennst. Du bist noch jung, es kann auch Störmechanismen geben, die wir mit dir leichter abfangen können oder die du hier leichter abfangen kannst. Letztendlich sind das alles weiche Argumente. Das härteste Argument ist am Ende der Verdienst, auch bei einem Spieler wie ihm. Nichtsdestotrotz wird er auch in Leverkusen nicht am Hungertuch nagen. Und nochmal, ist völlig egal, ob er bleibt oder ob er geht. Er wird bei der WM spielen oder er wird Stammspieler sein. Das würde ich mal prognostizieren.
Aber nicht egal ist es für Bayer Leverkusen, wie lange sie noch etwas von Wirtz haben und auch für die Bundesliga. Was glaubt ihr? Also wohin geht die Reise bei ihm?
Also die Frage ist ja, selbst wenn er einen Vertrag verlängern sollte, heißt das, dass es ausgeschlossen ist, dass er im Sommer geht? Ich glaube nicht.
Naja, wenn du ganz genau zugehört hast bei Caro, dann hat er gesagt, das würde die Wahrscheinlichkeit des Bleibens erhöhen. Mehr hat er nicht gesagt. Damit macht er die Tür natürlich ein Stück weit auf.
Und vielleicht sehen Sie sich in der Verantwortung, seinen Vertrag aufzubessern. Dann verlängert man ja. Dann kriegt er einen angepassten oder einen besseren Vertrag. Das heißt aber nicht, dass er im Sommer nicht wechselt. Und also das Argument, vor der WM nicht zu wechseln. Ich weiß jetzt, der Lothar ist, glaube ich, 88 oder 89 gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, 89,
ja, könnte sein. Das hat ihm auch nicht geschadet. Der wurde Jahre später Weltmeister. Also er soll es eigentlich am besten wissen. Und stell dir mal vor,
Lothar aber auch schon ein gestandener Spieler.
Okay, lass ich gelten. Aber jetzt stell dir mal vor, der geht nach Madrid. Und wie gesagt, wie du ja gesagt der kann ja überall spielen. Ja, und Manchester City scheint großes Interesse an ihm zu haben. Da würde er natürlich auch gut hinpassen. Da muss man jetzt mal warten, was mit dem Trainer und mit was da überhaupt passiert.
Auch was dann letztlich dann mit den Finanzen passiert und so weiter, ist schon auch ein Argument.
Nur jetzt stell dir mal vor, der geht nach Madrid. Also ich glaube, wenn er noch ein Jahr bleiben sollte, wird das nur passieren, wenn der Trainer bleibt.
Das glaube ich auch.
Und also die Dinge stehen in einem unmittelbaren, kausalen Zusammenhang.
Also glaube ich schon, er hat großen Einfluss. Also er hätte die Karriere wahrscheinlich auch gemacht. Wie Sie ja gesagt haben, wahrscheinlich hat der Alonso das etwas beschleunigt, weil er ihm natürlich auch Sachen vormachen kann oder zeigen kann, wie es geht. Ich glaube nicht, dass der Trainer nächstes Jahr noch dort ist. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob Wirtz noch da ist. Und stell dir mal vor, der geht jetzt nach Madrid. Der wird dort Meister, spielt in der Champions League eine gute Rolle, wird vielleicht Spieler des Jahres, was ja leicht passieren kann bei dem Können, das er hat. Und er fährt dann zur Weltmeisterschaft.
Aber mal, du stellst das jetzt so locker in den Raum. Warum, also wohin sollte denn nach deiner Einschätzung Alonso gehen? Reizt es ihm bei Real Madrid, die Egos der Mbappés, der Bellinghams und so weiter irgendwie miteinander auszutarieren? Oder reizt es vielleicht mehr, in Leverkusen eine Fußballmannschaft noch weiter zu entwickeln?
Ja, die Frage ist, wo er sie hin entwickeln kann. Weil ich glaube, dass diesen Sommer schon einige geblieben sind, weil er geblieben ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn er bleibt, bleiben die vielleicht noch mal ein Jahr. Nur du hast natürlich ein begrenztes Fenster als Spieler. Also ein Frimpong, ein Boniface, wie sie alle heißen, ein Tar, der jetzt wahrscheinlich weggehen wird. Die wissen natürlich, wenn die ein Angebot aus Barcelona haben oder wo auch immer, aus Italien, aus England, das haben sie vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Und das kannst du sagen, okay, ich bleibe jetzt nochmal hier, ich will mit dem Verein, mit dem Trainer eine gute Rolle in der Champions League spielen, was sie machen. Halt auch nicht für ausgeschlossen, dass sie da wirklich weit kommen oder vielleicht sogar ganz oben landen, weil sie die Mannschaft dafür haben. Nur, du musst natürlich dann irgendwann auch auf dich schauen, ja, und kannst nicht auf den Trainer schauen. Und der Alonso hat für die besten Vereine gespielt und wenn er was macht, dann will er der Beste sein. Und der Beste, der kann er nur werden in Liverpool, in Manchester City oder bei Real Madrid. Ob er es jetzt machen muss, ist die andere Frage. Nur was will er noch erreichen? Und deswegen glaube ich, dass die Zeichen im Sommer auf Abstieg stehen. Mich würde es schwer wundern, wenn er noch ein Jahr bleibt. Und ich glaube, dass Madrid die wahrscheinlichste Destination ist.
Jetzt nutze ich auch mal das Insiderwissen von Jörg Schmadtke. Hattet ihr damals in Liverpool, als du da warst, Alonso auf dem Zettel? Und wenn ja, wo?
Alonso hat man immer auf dem Zettel, zumal eine Spielervergangenheit in Liverpool hat. Ja, auf dem Zettel war.
Gab es Signale von ihm?
Ja, dass er nicht geht.
Jetzt habe ich auf was anderes gehofft.
Ja, bitte schneiden.
Das war das ehrlicherweise, was ich die ganze Zeit dachte. Die Trainerkarte würde ich, glaube ich, in Leverkusen im Moment nicht spielen. Und sagen hier, da ist dein Trainer, weil dann heißt es relativ schnell für Wirtz, ab nach Madrid wäre jetzt tatsächlich auch mein Gefühl, zumal sich ja im Sommer ganz klar auch in Madrid ein Fenster öffnet. Dort wird ein neuer Trainer gebraucht und ich bin mir relativ sicher.
Ist es ausgeschlossen, dass Ancelotti bleibt?
Also ausgeschlossen nicht, aber ich glaube, er ist ja schon mal geblieben, als man dachte, er bleibt nicht. Ich glaube, jetzt stehen alle Zeichen darauf, dass er geht.
Und dann glaube ich, also es gibt ja nicht nur den nächsten Schritt für einen Spieler, es gibt auch den nächsten Schritt für einen Trainer. Und ich denke mal, Ehrgeiz wurde ja gerade schon angesprochen, dass Alonso ein ehrgeiziger Trainer ist, der natürlich irgendwann nicht nur die deutsche Meisterschaft oder den DFB-Pokal gewinnen will, sondern auch diese silbernen Dinger da
mit dem Henkelpott genannt, ja.
Also vielleicht macht Ancelotti die Planstelle für Alonso frei und Modric die Planstelle für Florian Wirtz. Denkbar wär's.
Jetzt stehen auf der anderen Seite so 150 Millionen, mal so schlank, im Raum. Ist das auf dem Markt zu erzielen? Bei aller Wertschätzung für dieses immer noch außergewöhnliche Talent, jetzt schon auch außergewöhnlichen Spieler?
England ist kein Problem. Und ich würde mal sagen, in Spanien bei den zwei Clubs, die sich leisten können, auch nicht. Und ich würde sogar behaupten, wenn Bayern München unbedingt will, geht's auch.
Ja,
die Frage, die sich Bayern stellen muss, ist, wollen wir uns das leisten mit Musiala und Wirtz? Also ich meine, geht ein bisschen unter. Musiala ist ehrlich gesagt gleiche Kategorie. Also ist auch ein fantastischer Spieler. Kriegst du die beiden in einem vernünftigen, stabilen Spielsystem unter? Dauerhaft. Um dann auch die Champions League zu gewinnen.
Glaubst du wirklich, dass die Bayern 150 Millionen
zahlen können? Ja, glaube ich schon, ja.
Die Frage wird sein, ob sie es wollen. Aber ich glaube, könnten sie es, wenn man die harmonischste Jahreshauptversammlung seit Menschengedenken sich da anguckt. Die Zahlen steigen. Das ist ja das Faszinierende beim FC Bayern, dass der zwar in den letzten 5-6 Jahren, ich glaube, eine Viertelmilliarde für eine Abwehr ausgegeben hat, von denen die meisten gar nicht mehr da sind. Und wir reden jetzt nur von Ablösesummen, nicht von Gehältern. Aber der FC Bayern kann sich dank des ewigen Champions-League-Geldregens halt trotzdem erlauben und dank der jahrzehntelangen Vorarbeit. Und von Bayern hört man eindeutig, dass die Finanzen nicht das Problem wäre. Natürlich müsste man da in einem größeren Zusammenhang denken. Da müsste man dann natürlich von Spielern sich trennen. wirtschaftliche Seite. Da müsste man Einnahmen generieren, wie es so schön heißt. Und man müsste natürlich auch sportlich, wie Jörg Schmadt gesagt, gucken, wenn wir mal mit so zwei Halbzehnern spielen, brauchen wir dann überhaupt noch 5 Flügelspieler und so. Das wäre natürlich ein komplexer Gedankengang. Aber gehen würde das mit Sicherheit, wenn Sie es wollen.
Was würde das denn für Bayern bedeuten, wenn Sie bei Wirtz, wie man so sagt, all in gehen und der dann sagt, nee, Bayern mache ich nicht, nachdem vorher auch zum Beispiel Alonso den Bayern abgesagt hat.
Schon. Also das, man hat, das ist jetzt ein Weilchen allerdings her, muss man der Fairness halt halber sagen, aber es gab schon Zeiten, wo es bei Bayern nicht so lief wie jetzt. Da hat man schon gehört, dass der Wirtz jetzt gar nicht, also aus den Nationalmannschaftskabinen hieß es dann, der ist jetzt gar nicht so scharf drauf, in diese vermiente Bayern-Kabine einzutreten. bei Havertz hat man Ähnliches gehört vor ein paar Jahren. Ich glaube, das hat sich jetzt bei Bayern gebessert. Das wäre jetzt kein Argument mehr, glaube ich.
Also die Bayern sind ja schon seit 5 oder 6 Jahren in Kontakt mit der Familie. Also es geht ja schon länger. Da haben wir ja schon die Saat gesät. Und dass man gehofft hat, dass er irgendwann kommt. Nur man wusste natürlich vor 3, 4 Jahren nicht, was mit Musiala passiert, wie er sich entwickelt. Ja, es war ja auch nicht abzusehen, dass der jetzt diese Rolle spielt, der in München schon, wo er fast unverzichtbar ist, auch in der Nationalmannschaft. Ich habe große Bedenken, ob sie in einer Mannschaft spielen können. Ja, weil ich glaube, dass wenn beide in einer Mannschaft spielen, wird einer darunter leiden. Und wenn ich der Wirtz wäre, dann wäre mir das Risiko zu groß, dass das möglicherweise ich bin.
Aber das hast du bei Real Madrid auch.
Ja.
Da sind ja jetzt auch keine Spieler, die sagen, hey, jetzt kommt der Florian Wirtz und jetzt trete ich mal an Seite.
Nein, das ist schon klar. Aber dann, du bist in Madrid, da musst du mal schauen, wo Bellingham dann spielen wird. Mbappé weiß man auch nicht. Da bist du im Ausland. Kommt dann natürlich dorthin, jetzt hat er einen Musiala hier, der große Mann ist. Natürlich hast du auch große Spieler in Madrid. Nur wenn er da hinkommt, wird er natürlich geholt, dass er dann eine gewisse Position bekleidet. Also da kommt er mit dem Vorschuss dahin. Und natürlich hast du bei den großen Vereinen hast du immer diese. Nur sie sind beide am besten in der Mitte. Ja, und es kann natürlich sein, so wie die Bayern spielen, die haben immer mit Außenspielen gespielt, dass du einen auf die Seite schiebst. Ja, und in der Nationalmannschaft, auch wenn die Leute sagen bei der EM, wie gut wir gespielt haben. Und der Wirtz hat 1, 2 Tore gemacht, aber du hast den Wirtz kaum gesehen. Es kann natürlich sein, dass er körperlich etwas angeschlagen war, dass er etwas müde war, es kann alles sein. Nur Musiala war im Mittelpunkt gestanden und Wirtz hatte eine Nebenrolle. Und dafür ist er zu schade. Und deswegen wäre ich auch, also von Wirtz-Seite wäre es mir zu riskant zu sagen, ich gehe da hin, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Von Bayern-Seite, dass man sich um so einen Spieler kümmert, verstehe ich. Aber ob es auch für die Bayern das Beste war, wenn er kommen würde, ich glaube nicht, dass er nach München kommt, lasse ich mal in Frage.
Musiala geholt von Hasan Salihamidžić, ne? Also auch mal erwähnt, also Top-Verpflichtung seiner Zeit vom früheren Sportdirektor der Bayern. Und das Netz, Felix, hat natürlich auch Ratschläge für Florian Wirtz. Was soll er denn machen?
Erstmal, es klang vorher schon so ein bisschen angefühlt, wird Florian Wirtz mit seinen 21 Jahren von Woche zu Woche eben noch mal ein bisschen besser. Jetzt erstmal an 4 Toren in der Bundesliga direkt beteiligt. Gestern Abend gegen Freiburg 37 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. 2024 muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und entsprechend positiv sind natürlich auch die Fans im Netz. Der beste Spieler weltweit, der beste deutsche Spieler, der kompletteste Spieler der Liga oder auch der neue German Goat. Also mehr positiv geht ja fast nicht. Und das Voting dann eben, was soll er denn machen aus eurer Sicht? Wie soll seine Zukunft aussehen? Soll er bei Leverkusen bleiben über 2025 hinaus? 55%, im Sommer wechseln 45%. Da sind sich die Menschen im Netz also nicht so richtig einig. Schauen wir mal, was wird's oder was wird.
Ja, also ich halte es nicht ganz für ausgeschlossen, ehrlich gesagt, dass er in Leverkusen noch ein Jährchen draufpackt. Ich habe den Eindruck, dass die Familie versucht, eine behutsame Karriereentwicklung zu betreiben. Wir werden das sehen und weiter besprechen. Kurze Frage noch zu Xabi Alonso. Wie wichtig ist die aktuelle Phase und auch die Phase in den vergangenen Wochen für seine Entwicklung als Trainer? Er hat ja schon gespürt, dass es leichter ist, die Meisterschaft zu gewinnen, als sie zu verteidigen.
Er ist ja noch ein relativ junger Trainer, muss man sagen. Mit der Meisterschaft hat er sein Meisterstück auch gemacht. Und ich glaube, der Beginn der Saison für ihn extrem lehrreich war. Mhm. Du konntest schon in der Vorbereitung sehen, die haben irgendwie defensiven Probleme. Warum auch immer.
Herr Chuck hat gestern gesagt, so ein bisschen Kopfsache, ein paar
ja,
Prozent
kann haben sein. Gefehlt,
also, kann schon sein.
Wenn natürlich eine Mannschaft wie Leverkusen Meister wird, dann neigt der eine oder andere vielleicht auch schon mal dazu, vielleicht mal ein bisschen weniger zu machen, auch vor allem ein bisschen weniger Schmutzarbeit zu machen. Aber er hat es in den Griff bekommen und das spricht A für Alonso, B für die Mannschaft und das ist natürlich in seiner Entwicklung, glaube ich, extremst wertvoll.
Feiern kann jeder.
Ja, ist so. Ich glaube, dass du aus schwierigen Phasen einfach lernst und da ein Stück weit auch besser wirst. Also insofern wird ihm das extrem geholfen haben, vielleicht sogar der ganzen Mannschaft geholfen haben, denn dass die nach so einem euphorischen Hoch mal einen Gang zurückgeschaltet haben, finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so ganz verwunderlich.
Und ein Wort abschließend zum Thema Leverkusen, Didi, noch von dir als frühere Mittelfeldstrategen zu Granit Xhaka. Alonso hat gestern gesagt, die Mannschaft ist mit Xhaka eine andere als ohne ihn. Unterschreibst du das?
Absolut. Herzstück der Mannschaft. Gibt ihnen Balance, Stabilität, gibt den Außenspielern, Frimpong, Adli, wer auch immer spielt, die Freiheit, die du auch brauchst, dass sie wissen, wir können mal ins Dribbling gehen. Weil wenn wir den Ball verlieren, ist der Xhaka da. Ja, und das gibt natürlich den Innenverteidigern auch großes Vertrauen, dass sie wissen, da ist einer davor, was immer die Achillesferse der Bayern war, möglicherweise immer noch ist. Im Moment läuft das ganz gut. Und er ist einfach der Stabilitätsfaktor. Und das ist der Maschinenraum. Dort werden Spiele gewonnen. Und die Spiele haben sie gewonnen, die meisten. Natürlich, Wirtz hat dann die Schlagzeilen bekommen, ein Boniface, ein Schick. Er ist der zentrale Punkt. Und ohne Xhaka wären sie nicht die Mannschaft, die sie sind. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil ich habe ihn oft in Arsenal gesehen. Da war man oft zu undiszipliniert, dumme gelbe Karten bekommen, faul gespielt gegen Ende des Spiels, wo es nicht sein muss. Aber was er dort gespielt hat, seit er dort ist in 18 Monaten, muss ich sagen, das ist herausragend. Und wir haben gestern die drei besten Spieler in 24, durften wir küren. Ich glaube, bei mir war er Zweiter hinter seinem Teamkollegen.
Ja, und es war sicherlich auch kein Nachteil, dass damals Xabi Alonso mal bei ihm angerufen hat, gesagt hat, kannst du dir nicht vorstellen, zu Bayer Leverkusen zu kommen. Also die Strahlkraft dieses Trainers ist natürlich außergewöhnlich.
Selbe Spielposition. Ne?
Ja, absolut.
Ein Sechser als Trainer, da versteht man sich automatisch.
Anders interpretiert, aber so als Herr, also oder als Hirn und auch als jemand, der in der Kabine wichtig ist, ist das durchaus vergleichbar.
Wobei seine Passqualität wird, glaube ich, etwas unterschätzt, weil er wird da als Balleroberer und Zerstörer gesehen.
Xabi hat ja mehr mal mit langen Bällen operiert.
Ja, korrekt, die spielt aber auch. Aber wenn man mal sieht, was die Bälle, die er spielt, mit welcher Schärfe er die spielt, er spielt sie immer in den richtigen Fuß, da geht das Spiel gleich weiter. Und das ist ja, das Entscheidende ist ja bei dem Spieler, du bist ja, wenn du auf der Position, wo ich auch gespielt habe, bist du unheimlich abhängig von deinen Mitspielern. Weil wenn du kannst einen super Ball spielen, wenn der den Ball schlecht annimmt und verliert, dann wird keiner über deinen Pass sprechen. Nur wenn du den Ball spielst und der Wirtz nimmt den an oder ein Teller oder ein Adli, wie auch immer, und nehmen die in der Bewegung mit und das passiert was, dann sagen die, das ging bei Xhaka los. Und dort hat er natürlich die Mitspieler, aber seine Passgenauigkeit und seine Passqualität, die wird, glaube ich, ab und zu etwas unterschätzt.
Also wie Didi, nur mit links. Das nehmen wir jetzt mit. Jörg, du wolltest noch was sagen.
Also er zieht natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich. Ne? So wie er spielt, wie er polarisiert. Aber ich finde, die größte Gabe, die er hat, ist seine Positionierung am Platz. Mhm. Weil er weiß ganz genau, was seine Mannschaft braucht, in welchem Moment. Mhm. Also er ist, wenn du ihn live siehst von der Tribüne aus, er ist 90 Minuten fast immer richtig positioniert. Ja. Und das ist schon eine Gabe. Deswegen braucht er gar nicht mehr so viel laufen, sondern er weiß ganz genau, da muss ich stehen, da kommt der Ball irgendwann vorbei und da bin ich da. Und er ist, wie die sagt, er ist schon der Stabilisator in dieser Truppe, ohne Wenn und Aber. Und er war wahrscheinlich der beste Transfer der letzten Jahre, den Leverkusen gemacht hat.
Abschließend, Didi, ihr habt ja zusammen gespielt. Hast du, Jörg,
zusammen
eigentlich mal...
Nicht.
Ja, zusammen, zeitgleich.
Auf einem Platz.
Zeitgleich. Hast du ihm mal einen eingeschenkt?
Ich glaube nicht.
Welche du bist Erinnerung der Erste, hast du? Der nicht behauptet, mir einen reingehauen. Finde ich sehr nett von dir. Man merkt, dass Weihnachtszeit ist. Danke.
Der Einzige, der dir keinen reingehauen hat.
Ja. Ich habe mein erstes Spiel von Anfang an, Saison war, glaube ich,
94, 95.
Ne? Mein erstes Spiel von Anfang an, habe einige Male... wurde ich eingewechselt unter Beckenbauer in der Saison vorher, wo wir dann Meister wurden. Und mein erstes Spiel von Anfang an, es war der zweite oder dritte Spieltag, sind wir nach Freiburg gefahren, Preis am Stadion.
Aber ein schönes Spiel, kann ich mich erinnern.
Großer Platz. du kommst dann in die Bundesliga-Mannschaft. Wir hatten einige junge Spieler. Und du weißt natürlich als junger Spieler nicht wirklich, ob du da hingehörst oder nicht. Du versuchst dein Bestes. Hat nicht wirklich funktioniert. Wir haben 5-1 verloren.
Was hast du gedacht?
Ich hatte das Vergnügen, dass ich mich da irgendwo im Cardoso immer in demselben Bereich aufgehalten habe und saß dann nachher in der Kabine und dachte mir,
ich gehöre nach Bayreuth und Schweinfurt, aber nicht nach Freiburg oder Dortmund. Selbstzweifel. Weil das war ein anderer Sport, den die gespielt haben. Und da muss man dazu sagen, dass die Freiburger eine gute Mannschaft haben.
Das war Volker Finke aber, oder?
Mit Kardos und den Zeier.
Jens Todt
Brüdern,
und so weiter.
Todt, ja. Genau, Jörg Heinrich. Also die hatten eine gute Mannschaft, waren ja da, glaube ich, auch unter den ersten 5 oder 6 in der Saison. Aber das war Lernzeit und aber diese Selbstzweifel hast du natürlich, weil wenn du siehst, wie der Kardos Fußball gespielt hat, der war natürlich 28 im besten Alter, der hat Sachen gemacht, wo ich mir gedacht habe, also da wäre ich nicht hinkommen. Bin ich auch nie. Und da musst du halt schauen, dass irgendwo anders irgendwo eine Position für wo ich mitspielen kann.
Aber du hast nachher deine Qualitäten sehr gut eingebracht. Es ist eine große Fußballkarriere draus geworden. Wir sprechen gleich über einen deiner Ex-Clubs, über die Bayern, die am Freitag gespielt haben gegen RB Leipzig. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und schauen auf das Spiel am Freitagabend. Die Bayern bezwangen RB Leipzig klar mit 5:1. Aber Stefan Graf, es war ein Spiel unter besonderen Vorzeichen.
Freitagabend, Schweigeminute in der Allianz Arena. Später auf der Pressekonferenz, bewegende Worte.
Wir schließen jetzt dieses Jahr ab. Wir haben gewonnen heute, aber ich wünsche mehr Siege für Friede. Nächstes Jahr. Und das ist jetzt meine Gedanke.
Diese Sätze kann man A. nur unterschreiben und B. zeigen sie ganz gut, wie Vincent Kompany so ist. Denn ja, dieser Jahresabschlusssieg über Leipzig war wichtig. Was sie in München aber an ihm schätzen, ist neben dem sportlichen Erfolg auch seine Art.
Vincent, wir sind froh, dass du bei uns bist. Wir sind froh über die Art, wie wir wieder Fußball spielen, dass wir Freude am Spiel haben, dass wir spüren, alle, die wir in der Säbener Straße arbeiten, dass die Mannschaft Spaß hat aneinander.
Vielleicht ist das sein größter Erfolg. Der Spaß ist zurück.
Das ist schon was jetzt, sag ich mal, längere Zeit nicht in dieser Dimension da war. Sicherlich waren auch in den letzten Jahren immer mal wieder gute Spiele dabei. Aber ich glaube, gerade diese Dominanz, dieses Beherrschen des Gegners, ja, das ist schon wieder neu. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und es fühlt sich gut an.
Manchmal zählt das Gefühl eben doch mehr als die Fakten. Denn faktisch haben die Bayern weniger Punkte als letzte Saison, sind im Pokal erneut.
Ja, hoher Ball, kommt an! Taylor, per Kopf!
Früh ausgeschieden.
In every step that we've made this.
Seit ich hier bin, fühle ich mich einfach zu Hause. Und sich zu Hause zu fühlen, da geht es nicht nur um schöne Momente. Es geht auch darum, wie du mit Widerständen umgehst. Nach der Niederlage gegen Barcelona haben wir direkt 7 Spiele in Folge gewonnen. Aber auch direkt danach gab es natürlich von außen Kritik. Aber intern blieb alles ruhig. Wir haben einfach hart weitergearbeitet. Die Bayern sind resilienter geworden gegen Niederlagen. Deshalb lautet das Fazit.
Sowohl Champions League als auch Bundesliga haben wir uns in Positionen gebracht, in denen wir es selber in Hand haben.
Im kommenden Jahr die verbliebenen 2 Titel mit Spaß und voller Energie anzugreifen.
Kurzer Einschub, bevor wir über die Bayern sprechen. 1:3 verkürzter VfL Wolfsburg, 58. Minute. Wavro und drückt ohne Ende. Also, das wird noch eine spannende Schlussphase. Wir schauen da immer mit so einem halben Auge drauf, gucken aber jetzt auf die Bayern. Wie gefällt dir der Kompaniefußball?
Also grundsätzlich machen die Bayern natürlich extrem Spaß. Für mich als BVB-Fan manchmal ein bisschen anstrengend, sich das anzugucken. Weil ich ja eigentlich gelte ja bei Fußball MML, was ein bisschen übertrieben ist, als staatlich geprüfter Bayern-Hasser. Das stimmt so nicht, würde ich mal sagen. Bayern hat extrem viel richtig gemacht. Erstens Kompany zu holen, weil er ein super sympathischer Typ ist und, glaube ich, auch den Verein nach draußen ganz anders repräsentiert. Das merken natürlich auch die Spieler. Interessanterweise ist es aber so, man hat es ja auch gerade ein bisschen im Beitrag gehört, eigentlich hat sich ja nicht wahnsinnig viel verändert bei den Bayern.
Boah.
Also jetzt nur mal rein nach, ja. Nimm mal nur rein Punkte und so weiter.
Aber ich meine ja jetzt auch Spielweise, Auftritt
absolut.
Und so weiter.
Also viel schöner, also toller Fußball, drücken, haben eine totale Dominanz. Also es macht wahnsinnig Spaß, Fußball zu spielen. Trotzdem bleibe ich dabei, das wird Bayern-Stand jetzt nicht reichen, sondern ich glaube, die sind alle erst zufrieden, wenn der März gut läuft, wenn der April gut läuft und wenn man dann doch Richtung München gucken kann, auch vor allen Dingen, was Ende Mai angeht.
Ja, das ist immer so, beim FC Bayern wird die Saison immer danach abgerechnet, was in der Champions League am Ende steht. Das andere, Didi Hamann hat es eben gesagt, wird in München als Pflicht angesehen. Du hast gesagt, es sei ein Fußball auch, glaube ich, am Reißbrett entworfen und einer, der sozusagen nur frei wiedergegeben in seiner idealen Art und Weise funktioniert. Ist er denn krisenfest genug?
Ja, das wird man sehen. Also es gibt halt tatsächlich diese zwei, also ich finde, es gibt so zwei, ich will nicht sagen Schwachstellen, aber zwei kleine Risikopunkte. Das eine ist der, dass man, darüber reden wir ja schon seit Saisonbeginn. Ich kann mich ans erste Saisonspiel erinnern in Wolfsburg. Also das war ja schon Abenteuerland. Da ging es ja schon vor und zurück und wild und hin und her. Also diese Anfälligkeit für Konter. Nicht umsonst hat Bayern die Spiele, die sie nicht gewonnen haben, oft gegen gute Mannschaften mit schnellen Stürmern, Marmoush und so. Also das ist schon ein Muster. Das ist sozusagen das Taktische. Und das meine ich mit der idealen Welt, das ist ein wirklich perfekter, toll anzuschauender Fußball. Aber es muss wirklich alles passen. Also es sollten alle fit sein, es sollten alle gesund sein, es sollten alle in Form sein. Es darf keiner auch nur eine Sekunde abschalten.
Weil die sonst Schlüsselspieler ist, müssen da sein?
Alle da sein. Und wenn ein Innenverteidiger abschaltet, ist 50 Meter dann Prärie hinterm Torwart. Und ich finde, man hat bei diesem Auswärtsspiel, bei der Niederlage in Mainz, finde ich zum Beispiel, da war es möglicherweise der ein oder andere Verletzte zu viel. Also Verletzte schaden natürlich jeder Mannschaft.
Klar.
Aber man hat das Gefühl, bei diesen Bayern, die so auf Kante genäht sind, damit es funktioniert, da ist jeder Verletzte möglicherweise der eine zu viel.
Aber muss man nicht einem Trainer wie Kompanie, der selber auf Weltklasse-Niveau Fußball gespielt hat, auch zutrauen, dass er diese Dinge erkennt und nach, ohne das an die große Glocke zu hängen, justiert, nachjustiert?
Ja, also man merkt schon, dass die Bayern jetzt so ein bisschen im eigenen Ballbesitz ein bisschen anders sind und dass sie auch nicht mehr ganz hinter der Mittellinie angreifen, dass die ein bisschen ruhigere Phasen im Spiel haben. Da wurde schon angepasst, da gab es auch Gespräche, glaube ich. Aber trotzdem ist die Idee halt die Idee. Und die Idee ist sehr faszinierend. Aber ob die Idee dann tatsächlich in Liverpool am Dienstagabend um 21 Uhr funktioniert,
und Patrick, bin gespannt. Lass mich den Gedanken einmal mit den Trainern zu Ende bringen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, weil das auch dazugehören wird, wie resilient der FC Bayern in Momenten ist, in denen es nicht so gut läuft. Ob dann Einflüsse von außen kommen, die auch gehört werden, ob Einflüsse vom Tegernsee kommen, die Unruhe reinbringen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das sollte eigentlich auch ein extremes Learning sein für die Bayern, eben aus diesen auch Trainerverpflichtungen und dann Demissionen von Tuchel und Nagelsmann, weil da eben auch sehr viel einfach von außen in den Verein reingetragen wurde, von außen viel Unruhe reingebracht wird. Wenn sie das abstellen, dann steht ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison bevor. Der Titel ist ja schon zugesagt. Ob es dann noch ein zweiter wird, werden wir dann sehen.
Also ich habe nicht den Eindruck, dass Kompanie sich von irgendwas beeindrucken lässt. Ob das steht. Der weiß genau, was er will. Der weiß genau, wie er es umzusetzen hat. Ich meine, nach Barcelona-Niederlage hat er, glaube ich, völlig in Ruhe weitergearbeitet. Nach meiner Einschätzung haben die Bayern ein Spiel ein Stück weit angepasst. Stimmt, ein bisschen anders gespielt. Aber sie spielen halt so, wie er spielen lassen möchte. Mit großem Risiko, aber mit einer großen Freude. Also ich auf der Tribüne, ich habe Spaß, den Bayern wieder zuzuschauen. Aber ich glaube, sie haben fast 50 Tore geschossen, ich glaube 15 bekommen, Gegentore nur. Also das Verhältnis geschossener und Gegentore, das passt. Also deswegen sind sie auch ganz oben. Und also wie gesagt, sie sind in den Statistiken, im Laufverhalten haben sie völlig angepasst. Also auch mehr seinem Gusto entsprechend, dass man nämlich arbeiten muss auf dem Fußballplatz und nicht nur brillieren muss. Also von daher, ich habe da wenig Bedenken. Wenn man eine Schwäche ausmachen will, dann würde ich behaupten, dass du dir Gedanken machen solltest über die Außenbahn, die Defensiven.
Warum?
Ja, weil das schon mittlerweile eine extremst komplizierte Aufgabenstellung ist. Und auf der einen Seite musst du nicht nur laufen können, sondern du hast auch sehr häufig den Ball mittlerweile auf den Außenbahnen als Verteidiger. Und du musst schon ein bisschen wissen, was du damit zu tun hast und zu lassen hast. Und darüber hinaus musst du natürlich in den Topspielen im April auch noch verteidigen. Mhm. Also du musst schon ein sehr umfassender Spieler sein, um heutzutage als Außenverteidiger agieren zu können. Das war vor 25, 30 Jahren deutlich anders. Also da hast du eine Tugend gehabt, die hat gereicht. Das gereicht heute nicht mehr.
Nein. Ganz kurzer Einschub, aktuell aus Wolfsburg, Felix, bitte.
Es steht noch 3-1 für den BVB, also das ist die positive Nachricht aus schwarz-gelber Sicht. Aber Pascal Groß hat vor ein paar Minuten Rot bekommen nach einer Notbremse und das Spiel scheint so ein bisschen zu kippen. Also womöglich kann ich nochmal verkünden, dass es nochmal ein bisschen enger wird. Gucken wir mal. Dann halte ich aber erstmal bei Vassar Kompany nochmal fest. Einer oder vielleicht der beliebteste Bayern-Trainer wirklich seit langer Zeit, schlägt sich natürlich auch auf Instagram beispielsweise nieder. Unser Trainer ist absolut amazing, der sympathischste Trainer seit langem. Und ich bin ja auch als Bayern-Reporter im Einsatz, ich kann das total so bestätigen. Die Sicht der Fans auf diesen Trainer, der wahnsinnig positive. Und er macht einzelne Spieler auch besser. Jamal Musiala zum Beispiel schon bei 9 Toren, nur 1 weniger als in der Vorsaison. Kimmich mit dem ersten Tor seit Dezember 23, Leimer sogar seit Mai 23, beide ja gestern getroffen. Sie haben 2 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, aber die Atmosphäre ist einfach viel positiver und großen Anteil daran hat Vassar Kompany, der scheinbar dieses Mir-San-Mir-Gefühl nach nur einem halben Jahr schon sehr, sehr gut verkörpert hat.
Ja, das macht er definitiv, aber eine ganz vorsichtige Anmerkung. Natürlich hängen Beliebtheitswerte eines Trainers immer auch mit Erfolgen beim FC Bayern zusammen. Aber er macht das wirklich sehr gut, haben wir auch am Freitag in einem anderen Zusammenhang dann eben auch erlebt. Sehr empathisch und aber auch sehr in sich ruhend. Also das ist definitiv die Ausstrahlung, die er hat. Und es ist wichtig, dass er auch den Spielern vertraut. Also diesen Eindruck hat man ja.
Ja, das fordert auch ein. Er lässt ihnen Freiheiten und versucht ihnen was mitzugeben. Aber du kannst, ich glaube, was viele Trainer heutzutage machen, dass sie versuchen, das Spiel für die Spieler zu spielen. Und das geht halt nicht. Ja, wenn ein Spieler angepfiffen ist, dann müssen sie selber Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das fordert und fördert er. Das Spiel in Barcelona, das verloren wurde, ich glaube, wenn ein anderer Trainer gewesen wäre, dann wäre der mediale Aufschlag ein anderer gewesen. Ja, ich glaube schon, die Tatsache, dass er Mensch ist,
schützt ihn da auch?
Das hat ihn da geschützt. Mhm. Ja? Und das wäre bei anderen wäre das anders gewesen. Und,
also du denkst in dem Fall an seinen unmittelbaren Vorgänger?
Das hast jetzt du gesagt. Aber
ich frag's ja nur. Ja.
Sie hatten eine andere auch noch. Aber er wird ja geliebt, wie wir gerade gehört haben, von den Fans. Das ist natürlich von den Ergebnissen abhängig. Der Fußball ist gut. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn es im März, April geht. Sie laufen jede Woche mehr als die Gegner. Sie gehen nach Mainz, sie gehen, wer auch immer, laufstarke Mannschaften laufen mehr. Ich sehe das etwas anders, weil du kannst es nicht die ganze Saison durchmachen. Das geht nicht. Ja? Das heißt, mir wäre es lieber, die gewinnen 2-0 oder 3-0 und laufen 5 Kilometer weniger. Das wäre für mich das wäre für mich Effizienz und Effektivität, weil sie haben jetzt einige Verletzte gehabt oder einige Verletzte mehr wie andere Mannschaft, was möglicherweise auch da damit zusammenhängt. Und wenn du dann so einen intensiven Fußball spielst, dann wird irgendwann wird die Konzentration mal weniger. Und die Innenverteidiger, wir haben darüber gesprochen, wenn sie eine Anfälligkeit haben, dann ist es hinten. Sie spielen sehr hoch, der Torwart hat sie einige Male verschätzt in der Vorrunde. Und die beiden Innenverteidiger, ihre Stärke ist Mann gegen Mann. Das sind jetzt keine Strategen. Also das ist nicht, das sind keine Van Dijks, die dann mal eine Situation antizipieren, wie wir es gesehen haben, dem Tor. Der Kim sieht den Ball, der will dem Openda den Ball klauen, ohne Grund. Ja, der läuft vom Tor weg, der steht mit dem Rücken zum Tor, da muss er gar nicht hin. Dann geht er hin, zack, steht es 1-1. Und das sind natürlich Sachen, die können dann, wenn es März, April, wenn du gegen die Besten spielst, können dir Spiele kosten. Und den Beweis sind sie schuldig. Bis hierher hat er das wunderbar gemacht. Nur jetzt kommt die Kür. Also jetzt werden die Preise verteilt. Und jetzt muss
Ab
er zeigen,
jetzt werden die Preise genau. verteilt. Und im Hier und Jetzt ein Wort dazu noch. Sind die Bayern oder haben die Bayern die Messlatte relativ hochgelegt? So hat es Harry Kane, der wieder dabei ist, ausgedrückt. Das ist die Benchmark, so war die wörtliche Formulierung. Ist das so? Und vor allem sind die Bayern mit Kane dann doch wieder besser?
Ja, ich glaube, ein Spiel wie gestern, wo 5 Tore fallen ohne Kane-Beteiligung oder vorgestern, spricht jetzt nicht gegen Harry Kane, im Gegenteil. Ich glaube, man hat gemerkt, was da fehlt. Man merkt es, wenn er nicht mitspielt, und man merkt es, wenn er mitspielt. Und ein Mittelstürmer muss nicht zwingend das Tor schießen, natürlich tut er das auch. Aber allein die Anwesenheit eines solchen Zielspielers gibt dem Spiel ja nicht nur eine Richtung, weil die Spieler wissen, da vorne ist einer, sondern es gibt den Spielern natürlich auch eine gewisse Ruhe, weil sie wissen, der Aufwand wird sich irgendwann lohnen, irgendwann macht er einen. Also natürlich ist Harry Kane für die Mannschaft unverzichtbar. Das wäre eine weitere Kaderdebatte, die man führen könnte, aber da kann Harry Kane ersetzt werden, in dem Fall, wenn er fehlt. Aber die Debatte kennen wir ja schon von Lewandowski, schon damals hieß es.
Die Debatte ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu virtuell, weil er ist im Moment
genau, und da hieß es, man bräuchte einen, der gleich gut ist, aber draußen sitzt. Ich glaube, den gibt es nicht.
Aber ich würde auch gegen, also ich spreche nicht gerne gegen Didi, weil ich den ja sehr mag. Ja. Ne? Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass sie am meisten laufen, dadurch, dass sie die meisten Sprints haben, macht sie natürlich robust beim Wettkampf, wenn es darum geht, im April. Wenn es um alles geht, sind die Bayern in der Lage, standzuhalten, sage ich. Und ich sage, sie können sogar noch eine Schippe drauflegen, weil sie es gewohnt sind aus ihrem Spielbetrieb heraus. Das kann auch eine Stärke werden, Didi. Also deswegen, es kann sein, dass du recht hast, es kann sein, dass ich recht habe, wir werden sehen. Und natürlich konnte Kompany noch nicht beweisen.
Das ist halt noch nicht so weit.
Genau, so lange ist er leider noch nicht da.
Ja, gut, aber spannende These, Didi?
Nein, also wichtig war dann mal, oft muss dann mal ein Schritt vorausgehen, dass vielleicht dann mal wieder Spiele dann in der 60. Minute laufen lässt. Weil es natürlich, die wissen natürlich auch, dass dann die Spiele mehr werden, wenn es März wird, wenn Viertel-, Halbfinale möglicherweise kommen. Aber ich glaube, wichtig war erstmal wieder, dass sie Intensität in ihr Spiel bringen, um Gottes Willen. Das ist natürlich schon was anderes, weil das war einfach in den letzten Jahren, was einfach nicht nur von den Ergebnissen zum Teil, sondern auch vom Fußball, war es einfach zu wenig.
Wo ist die Power von RB?
gute Frage. Man könnte jetzt ketzerisch fragen, hat RB überhaupt genügend Power im Kader, um ganz oben mit dabei zu sein? Meiner Auffassung nach nicht. Bei all dem, was ich so an meinen Datenquellen habe, haben sie den fünftbesten Kader der Liga und performen normal gerade. Man hat natürlich aber trotzdem immer eigentlich so das Gefühl, weil es RB ist, weil man das Gefühl hat, da steckt zu viel Geld dahinter und so weiter und weil man natürlich auch fantastische Namen ohne Frage auch in diesem Kader hat.
Aber eben mehr auch namhafte Abgänge. Genau. Ne? Also das spürt man das mittlerweile? Dass Substanz auch verloren gegangen ist?
Ja, es wird immer gesagt, dass RB so viel Geld hat. Aber soweit ich informiert bin, muss RB jedes Jahr auch Geld erwirtschaften. Also die können nicht einfach sagen, wir halten den Kader zusammen und packen noch oben drauf. Sondern sie brauchen immer auch die Veränderung im Kader. Und
es gab sicherlich mal Anschub.
Ja, also sie sind auch nicht wirklich arm. Also, also nicht falsch verstehen, aber ein permanenter Wechsel in deinem Kader ist natürlich nicht förderlich dafür, dass du irgendwann Meister wirst. Ja. Dass du nämlich über 34 Spieltage eine Konstanz an den Tag legst, die dich dazu berechtigt, die Meisterschaft hochzuhalten.
Wie schätzt du eigentlich jetzt diese Rolle von Klopp, den du aus Liverpool kennst, ein? Und du kennst auch Marcel Schäfer ganz gut. Wie müssen wir uns
Die beiden werden kein Problem miteinander haben, weil sie zwei fantastische Menschen sind. Das wird es überhaupt kein Problem geben. Ich kann die Rolle von Jürgen nicht einschätzen bei RB, weil ich nicht genau weiß, welche Aufgabenstellung er vorfindet. Also was ist wirklich seine Aufgabe? Ich weiß, er ist Head of, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich kenne seine Aufgabenbeschreibung nicht. Nichtsdestotrotz wird Jürgen, egal was in dieser Aufgabenbeschreibung steht, wird er sie mit allem, was er zur Verfügung hat, erfüllen.
Ich glaube ja, dass Jürgen Klopp im Gegensatz zu uns natürlich seine